ARD Sounds.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Es war 1776, als die Bauarbeiten für das Schloss in Ludwigslust beendet waren. Und genau 250 Jahre später sind wieder Bauarbeiten abgeschlossen. Und zwar wurde in den vergangenen Jahren neben dem Goldenen Saal auch der Westflügel umfassend restauriert. So wie sich das Schloss, vor allem die Räume im Westflügel, jetzt präsentieren, hat sie noch keiner gesehen. In dieser Stunde lade ich Sie ein zu einem kleinen Rundgang durch das Schloss. Herzlich willkommen, sagt Axel Seitz.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Als Direktorin der Schlössergärten und Kunstsammlungen von Mecklenburg-Vorpommern ist Pirko-Christin Zinno auch verantwortlich für dieses Schloss. Guten Tag.
Ja, hallo.
Wir beide haben den kommenden Besuchern einiges voraus. Wir wissen, wie sich die Räume im Westflügel präsentieren. Aber vielleicht ganz kurz, was erwartet die Besucher künftig hier im Westflügel im Ludwigsluster Schloss?
25 fantastisch eingerichtete Räume, prächtig ausstaffiert. Da, wo wir eine historische Befundlage haben, auch nach historischem Vorbild, mit prächtigen Interieurs, Gemälden und allerlei Kunstschätzen. Also ein Erlebnis, auf das man sich freuen kann. 1000 Quadratmeter, neu gestaltet, saniert, restauriert und insgesamt jetzt das Schloss Ludwigslust als Gesamterlebnis für die ganze Familie.
Und es wird richtig bunt.
Und es knallt, ja. Es wird richtig bunt, denn früher liebte man es bunt. Es gibt wunderschöne rote Wände mit wunderbaren Wandbespannungen, nachempfundenen Tapeten. Es gibt Azurblau, es gibt Türkis. Es ist wirklich wunderbar.
Sie haben schon erwähnt, 25 Räume auf 3 Ebenen. Wir befinden uns jetzt beide gerade im Erdgeschoss. Das waren ehemals Wohn- und Schlafzimmer. Und nun präsentieren Sie hier im Erdgeschoss für die Museumsbesucher zunächst einmal was?
Ja, was wir hier machen, ist etwas Besonderes, denn wir wollen gern den Besucher, die Besucherin mitnehmen und sie auch einführen in dieses Gesamterlebnis Schloss. Was wir hier gemacht haben in den ersten 6 Räumen, ist, dass wir eine kleine Einführung vorausgeschickt haben, mit Filmen und auch mit modernen medialen Stationen. Auch wirklich zum Ausprobieren, interaktiv, auch wieder hier für die Familie, für Groß und Klein.
Wir sind jetzt in einem Raum in der Ecke des Schlosses und hier ist eine besondere Wandbespannung. Das fällt auf. Was sehen wir hier genau?
Ja, wir stehen hier mitten in einer historischen Darstellung des Schlossgartens aus dem 18. Jahrhundert. Ganz konkret sind die Wände bespannt mit einer Nachbildung, einer Radierung von Johann Dietrich Findorff. Und die Wandbespannung stellt dar den sogenannten Kaisersaal. Und das ist eine barocke Anlage, die es hier im Schlossgarten einmal gegeben hat. Woher wissen wir das? Weil wir natürlich im Rahmen der Sanierungsarbeiten diese Anlage oder sagen wir mal Rudimente gefunden haben. Und daher haben wir diese Wände in diesem Raum damit bespannt. Ergänzt wird dann die ganze Sache noch durch Flächenmodelle der Stadt, des Schlosses und auch des Gartens. Und wir werden auch ein Schlossmodell haben zum Hineinschauen, sodass eben dieses Gesamterlebnis, dieses Gesamtensemble des Schlosses auch dann erlebbar wird für den Besucher.
Das Schloss Ludwigslust steht genau seit 150 Jahren. Es wurde in dieser Zeit natürlich vielfältig genutzt. Frau Pirko-Christin Zinno, Sie werden den Besuchern aber nicht nur eine Epoche der Schlossnutzung zeigen, sondern die unterschiedlichen.
Ja, wir zeigen die unterschiedlichen Epochen, weil dieses Schloss hat sich ja auch weiterentwickelt in seiner Geschichte. Es gab einen Vorläufer, das kleine Jagdschloss Klenow, und dann hat Friedrich der Fromme daraus eben das Schloss Ludwigslust gemacht. Und wir sehen hier eben eine wunderbare Residenz, und die nur verständlich ist, auch im Gesamtgefüge von Stadt, Garten und Schloss. Und alles zusammen ist dann eben auch ein Gesamtkunstwerk. Und wir zeigen hier auch im Westflügel dann das Leben der Bewohnerinnen, also das Leben der Frauen am Hofe. Und hier hatten wir wirklich eindrucksvolle Frauen, unter anderem Luise Friederike und aber auch Herzogin Alexandrine. Wie haben Sie hier gelebt? Was haben Sie in Ihrer Freizeit gemacht? Wie haben Sie geliebt, gelitten? All das zeigt sich hier auch in den Räumen anhand der Ausstattung, anhand der Bilder, sodass man auch das Leben, ja, in diesen historischen Epochen dem Besucher, der Besucherin verständlich machen kann. Darum geht es und das ist uns wichtig.
Was erwartet die Besucher am kommenden Wochenende? Eintritt frei, viele Angebote. Wie sieht's aus?
Wir feiern ein großes Fest mit allen Bürgerinnen und Bürgern, die kommen möchten, also ein richtiges Bürgerfest. Eintritt ist frei in das Schloss am gesamten Wochenende. Das Programm entfaltet sich im Garten. Wir haben ein buntes Programm am Samstag den ganzen Tag, auch hier wieder für Groß und Klein. Wir haben barocke Tänze, wir haben historische Darbietungen wie Fechten. Es gibt Kinderprogramm, Schminken und Basteln. Es gibt Erlebnisse im ganzen Park und leckeres Essen.
Schon wir mal essen wie vor 150 Jahren. Wäre ja mal spannend, oder?
Ja, das wäre auch spannend.
Eine Frage, die ich in dieser Sendung jedem meiner Gesprächspartner stellen möchte. Haben Sie einen Lieblingsraum im Westflügel? Und wenn ja, welchen?
Ich habe keinen Lieblingsraum. Für mich ist das Schloss Ludwigslust und der Garten insgesamt ein Lieblingsort.
Sehr schön. Danke, Pirko Christine Zinno, an dieser Stelle. Und er kennt sich bestens aus in diesem Gebäude, Schlossleiter Peter Krohn. Hallo.
Hallo.
Peter Krohn, Sie sind Ludwigsluster und seit rund 4 Jahrzehnten in diesem Gebäude, in diesem Schloss, gewissermaßen auch zu Hause. 1986 wurden ja erstmals Räume als Museum für höfische Kunst und Wohnkultur freigegeben. Für diejenigen, die sich eventuell nicht so gut auskennen. Was war bis zu den Bauarbeiten der vergangenen Jahre, also jetzt die jüngsten Bauarbeiten, damals zu DDR-Zeiten eigentlich hier zu sehen?
Eigentlich gar nicht viel. Ich kam 87 frisch vom Studium, es war März, und 3 Räume mit dem Goldenen Saal waren sozusagen museal nutzbar und überall in den anderen Räumen saßen die Abteilungen vom Rat des Kreises Ludwigslust.
Und was hat man in diesen Räumen gesehen? Was wurde da ausgestellt?
Na, es war mehr so ein Sammelsurium an Kunstobjekten, die man 1953, 54 damals nicht in das staatliche Museum gebracht hatte, sondern die verblieben hier. Es war eigentlich mehr ein Sammelsurium. Keine richtige Ausstellung.
Nicht zu vergleichen mit dem Zustand, den wir demnächst hier sehen werden.
Na, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall.
Wir beide stehen in einem ehemaligen Schlafzimmer im Erdgeschoss. Hier gibt es eine kleine Treppe, die zu einer Empore hochführt. Allerdings darf man die künftig nicht betreten, also die Besucher dürfen da nicht hoch. Aber was wird in diesem Raum den Museumsbesuchern gezeigt? Wir sind ja beim Radio, wir können es nicht zeigen. Beschreiben Sie ein bisschen was.
Naja, es ist eher ein Raum, der so ein bisschen zwiegespalten ist. Ne? Wir haben ja noch die tolle DDR-Tapete so aus den 80er, 90er Jahren und haben natürlich auch noch die historische Ausstattung mit einem begehbaren Kleiderschrank, wo allerdings so in den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eher Teppiche untergebracht waren. Was die Restaurierung betrifft, ist natürlich der Fußboden restauriert worden, aber man wollte im Großen und Ganzen den Raum so ein bisschen in der Schiene belassen, DDR-Nutzung und alte historische Nutzung.
Und dann haben wir hier was?
Ein Periskop, ja. Wie aus dem U-Boot sozusagen. Da kann der Besucher dann sozusagen vom Erdgeschoss sozusagen reinschauen zur tollen Tapete auf der Galerie. Und die ist natürlich so in dem Zustand belassen worden, wie wir sie vorgefunden haben.
Da ist nichts gemacht worden.
Da ist nur gesichert worden, nichts restauriert worden. Das Schöne ist, dass man bei solchen Sachen in anderen Räumen, was Papiertapete betrifft, sogenannte Befundfenster machen kann. Und die zeigen dann den Zustand, wie der Restaurator sie vorgefunden hat.
2016, ist es mittlerweile 10 Jahre her, wurde bereits der Ostflügel des Schlosses nach umfassender Restaurierung wieder eröffnet. Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Schloss seither entwickelt?
Naja, 2016 war schon ein ziemlicher Burner. Also wir haben das auch in den Besucherzahlen gemerkt. Nicht? Wir hatten sonst vorher so immer so 20.000, 25.000, maximal 30.000. In den 2016er, 17er Jahren waren es dann ungefähr so um die 50.000, 60.000. Es hat sich ein bisschen relativiert. Mit Corona hängt das alles ein bisschen zusammen. Jetzt in den letzten 2, 3 Jahren sind die Besucherzahlen wieder ansteigend. Aber ich hoffe natürlich jetzt auf die Neueröffnung dann in Kürze des Westflügels, dass wir so einen kleinen Boom wieder bekommen. Verkehrstechnisch liegen wir natürlich sehr günstig. sage ich so. Und aber Ludwigslust ist halt eine Kleinstadt. Ne? In 2 Stunden haben sie alles abgearbeitet, was an kulturellen Themen das betrifft.
Peter Krohn, Sie als Ludwigsluster, Sie kennen sich aus, nicht nur in dem Schloss, sondern auch in der Stadt. Wie groß ist die Erwartung der Ludwigsluster vor der Schlosseröffnung?
Ich glaube, die ist sehr groß. Ich habe so ein bisschen so Rückmeldung von meinen Honorarkräften, die alle Ludwigsluster und Grabower und Neustädter sind. Und insofern erwartet man doch sehr sehnsüchtig, dass man das gesamte Schloss begehen kann und erkunden kann. Und ich habe, glaube ich, auch in den letzten Jahren so ein bisschen das angeschoben, dass die Ludwigsluster ihr Schloss wieder sozusagen neu entdecken und nicht immer nur, dass es für, ich sag mal, für die Touristen irgendwo ein Highlight ist, sondern das Gebäude muss auch wieder genutzt werden. Der Goldene Saal, der dann wieder eröffnet wird als kulturelles Zentrum, ist es halt wichtig, auch für Ludwigslust.
Wir müssen ja deutlich sagen, es gibt ja eigentlich kein Ludwigsluster, der das Schloss, jedenfalls den Westflügel, so kennt, wie wir ihn heute präsentieren demnächst.
Nee, das glaube ich nicht. Also das sind nur die wenigsten, die auch in den letzten Tagen, außer die Restauratoren und Kunsthistoriker, die das alles ausgestattet haben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo wir hier stehen, jetzt hier im EG Westflügel. Da saß bis 91 das Katasteramt drin, nicht? Also, und die Mitarbeiter des Rates des Kreises haben hier gearbeitet. Das ist schon ein anderer Schnack damals gewesen.
Wir haben es eingangs schon erwähnt in dieser Sendung. Wir haben rund 25 Räume, die jetzt neu hinzukommen. Auch an Sie die Frage, haben Sie im Schloss einen Lieblingsraum und wenn ja, welchen und warum?
Oh ja, es gibt einen Eckraum im ersten OG hinter dem Schlafzimmer der Herzogin. Es ist allerdings mehr eine Wunschvorstellung, weil es ließ sich leider nicht umsetzen. Das war ein Raum, der bis 45 Chinoiserie-Tapete hatte, also auf Chinoiserie getrimmt war der Raum. Und ja, ich hätte mir gern vorgestellt, dass man das wieder so herrichtet. Das wäre, glaube ich, ein kleines Highlight hier in der Ausstellung gewesen noch. Wobei die Ausstellung, muss ich sagen, was ich dann schon gesehen habe, also ein super Niveau hat. Und ich glaube, das Ganze rundet sich jetzt ab. 40 Jahre bin ich hier, es rundet sich jetzt ab, glaube ich. Im Ganzen kann man sagen, es ist eine schöne Sache, wenn ich jetzt in Rente gehen.
Danke, Peter Krohn, Schlossleiter hier in Ludwigslust und Projektleiterin für die Bauarbeiten war zuletzt Anja Niemann vom Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, schönen guten Tag, Herr Seitz.
Wir beide stehen im größten Raum, im Goldenen Saal, der sich im Gegensatz zu den Räumen im Westflügel auf den ersten Blick am wenigsten verändert hat. Doch der Eindruck täuscht. Was wurde hier im Goldenen Saal eigentlich gemacht, Frau Niemann?
Der Goldene Saal ist ja tatsächlich das Herzstück vom Schloss Ludwigslust. Und ich kann mich erinnern, dass Sie mich im ersten Interview gefragt haben, was glauben Sie, wird sich verändern? Aber er hat sich wirklich mit neuem Glanz prächtig hier entwickelt während der Baumaßnahmen. Wir haben ja sämtliche Oberflächen gereinigt und da war der Unterschied sehr deutlich zu sehen. Er war doch sehr vergraut und die Wandflächen sind alle in neuem Weiß und heben dadurch auch die Vergoldung wieder sehr deutlich ab. Der Saal ist ja an sich ganz schlicht gehalten, ganz einfach gehalten, nur weiß, Gold und ein schwarz gestrichenes Brüstungsgeländer. Und trotzdem hat der eine Pracht, die unbeschreiblich ist. Allein durch die Spiegel und durch diese Spiegelleuchter, die Kronleuchter, die Leuchter auf der Empore, hat dieser Saal wirklich ein ganz tolles Erscheinungsbild.
Projektleiterin war viele Jahre hier Steffi Dahl, die mir auch oft die Baustelle und den Fortschritt gezeigt hat. Sie, Anja Niemann, als ihre Nachfolgerin, durften die Bauarbeiten gewissermaßen vollenden. Ich sage jetzt mal ganz plakativ, bis auf die Fenster und die Außenfassaden wurde doch eigentlich jeder Raum von Grund auf erneuert, oder?
Das ist richtig. Also Steffi Dahl, meine Kollegin, die hat ja quasi die unfeinen Arbeiten erledigen müssen. In dem Fall die Rohbauarbeiten, die ganzen Deckensanierungen. Sämtliche Deckenbalken sind ja an den Köpfen saniert worden. Und dieser prächtige Fußboden hier vor allem im Goldenen Saal, auch das hat sie übernommen. Und die Wände im Westflügel waren ja komplett roh. Da war das Ziegelmauerwerk zu sehen. Alle Oberflächen waren abgenommen. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, alles schön herzustellen. Die ersten Wandbespannungen hat Steffi Dahl noch miterleben dürfen. Aber die Öfen und die Leuchter und die letzten Profilleisten, das habe ich erlebt.
Wunderbar, sehr schön. Wenn Sie so zurückschauen, Herausforderungen gab es ja immer wieder. Die Eröffnung war schon mal 2022 geplant. Es hat sich etwas verzögert. Wir haben jetzt 2026. Gab es eine Herausforderung, wo Sie sagen, ja, das war die größte? Oder war alles eine Herausforderung?
Die größte Herausforderung bei solchen Sanierungsmaßnahmen ist wahrscheinlich die Haustechnik und der Brandschutz.
Etwas, was man nachher nicht mehr sieht.
Richtig, genau. Das ist die große Herausforderung, die ganzen elektrischen Leitungen so zu verstecken, dass man sie kaum noch sieht. Wir mussten Brandschutzkanäle in den Decken, in den Fußböden herstellen, um die ganzen Kabelstränge von Raum zu verziehen. Und ich zeige auch in meinen Führungen immer gerne Revisionsöffnungen, die wir wirklich sehr behutsam in Türbekleidung versteckt haben, sodass man sie auf den ersten Blick nicht sieht.
Was sind Revisionsöffnungen?
Wo die Techniker dann nochmal irgendwelche Steuergeräte hinter verstecken, wo sie dann später nochmal ran müssen.
Für diese Restaurierungsarbeiten waren ja zahlreiche Gewerke und spezielle Handwerker im Einsatz. Wir werden jetzt in dieser Sendung nicht alle aufzählen können, aber worauf können wir hier im Ludwigsluster Schloss besonders stolz sein, dass das umgesetzt werden konnte? Gibt es da 2, 3 Beispiele?
Ja, also es sind wirklich herausfordernde Handwerkstechniken, die hier wieder gezeigt werden mussten. Also ich denke da jetzt gerade an den Marmorsaal, wo ja ein Stück Marmor wiederhergestellt wurde durch ein Schweriner Unternehmen.
Der Marmorsaal ist, glaube ich, eine Etage höher, ne?
Genau. Und dann auch dieses typische Papiercachet, wofür Ludwigslust ja auch berühmt ist, ist auch ein Schweriner Unternehmen, die das wieder nach alter Technik hergestellt haben.
Und dann haben Sie mir aber auch schon mal erzählt, wir haben besondere Tapeten, wir haben besondere Teppiche, die wir manchmal nur in einer Manufaktur in Europa noch wiederhergestellt bekommen haben.
Ja, also wir haben natürlich nicht nur einheimische Firmen. Ungefähr 58% der Firmen waren aus Mecklenburg-Vorpommern. Darüber freuen wir uns sehr. Aber gerade durch diese besonderen Handwerkstechniken mussten wir auch auf andere Firmen zugreifen und konnten da sogar welche aus dem Ausland gewinnen. Aus Frankreich und aus Belgien und aus Österreich waren die Ofenbauer zum Beispiel. Das freut uns natürlich auch sehr.
Auch an Sie, Anja Niemann, die Frage: Haben Sie im Schloss im Westflügel einen Lieblingsraum und wenn ja, welchen und warum?
Ja, tatsächlich habe ich auch einen Lieblingsraum, der sich so in der Entwicklung so herausgepuppt hat für mich als ganz besonders. Und zwar ist es das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss. Und der gefällt mir deswegen so sehr gut, weil der einen ganz tollen, filigranen, ganz einfachen Kronleuchter hat. Und die Seidenbespannung hat so eine schöne Schleife drauf. Das finde ich insgesamt sehr schön.
Wir haben ja schon davon gesprochen, dass das sehr hier bunt ist. Welche Farbe hat denn Ihr Lieblingsraum an der Wandbespannung?
Das ist ein zartes Hellblau.
Dann werden sich die Besucher darauf freuen dürfen, auch diesen Raum zu sehen. Anja Niemann, Projektleiterin für die Bauarbeiten, war das. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Chinesisches Zimmer, rotes Zimmer, grünes Zimmer, nur 3 Namen für die Räume im ersten Obergeschoss. Dagmar Sommer hat die künftigen Museumsräume kuratiert. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir beide stehen gerade im grünen Zimmer. Grün, ich nehme an, wegen der Wandbespannung. Und dann ist auch die Frage, was ist das für ein Grün? Helles Grün, dunkles Grün?
Ja, ein ganz kräftiges, fast schon dunkles Grün. Ein seidener Mast mit einem historischen Muster. Und die Wandbespannung wurde rekonstruiert, sie wurde nachgewebt, weil man hinter den Fußleisten und an verschiedenen Stellen Stoffreste und Fasern gefunden hat. Und das alles war dabei behilflich, um den Raum wieder so zu erstellen, wie er einst mal war. Und dieser Stoff stammt aus dem Ende 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und tatsächlich ist es so, dass oftmals die Farbe der Wandbespannung den Raum dem Namen gibt, abgesehen von seinen Funktionen. Es gibt natürlich noch Audienzzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Aber hier ist der Name grünes Zimmer abgeleitet aus der Farbe der Wandbespannung.
Und wer hat diesen Raum eigentlich wie genutzt? Also es gab ja mehrere Bewohner in diesem Schloss in den rund 150 Jahren.
Ja, wir haben vor allen Dingen 2 aufeinanderfolgende Herzoginnen in den Fokus genommen. Die erste Bewohnerin war Herzogin Luise Friederike. Und der ist auch das Thema dieses Raumes in der Ausstellung gewidmet. Und es gab eine 2. Bewohnerin, ihre Nachfolgerin, Herzogin Luise. Und da gibt es eine Quelle von 1803, der zufolge hier in diesem Raum viele, viele schöne Kupferstiche gehangen haben sollen. Und heute haben wir diesen Raum mit verschiedenen Gemälden ausgestattet, die sich der Familie und der Herkunft von Herzogin Luise Friederike widmen. Wir sehen ihren früh verstorbenen Bruder, ein Kinderbildnis. Wir sehen in der Mitte des Raumes an einer prominenten Stelle die Mutter der Herzogin, ihre Großmutter, auch gegenüber die Großmutter. Und wir sehen eine sehr prächtige chinoise Kommode, die aus dem herzoglichen Bestand stammt und ganz wunderbar restauriert ist. Hier haben wir leider nicht den Nachweis, ob sie tatsächlich in diesem Raum gestanden hat.
Und dann kommt ja schon die Frage, Sie sagen, hier gab es Kupferstiche. Was konnten Sie eigentlich aus den Depots, die es in diesem Land gibt, genau wieder zuordnen in den Räumen? Konnten Sie viel aus dem Depot holen oder war es wenig? Wir können uns das ja schlecht vorstellen, wie es mal hier früher ausgesehen haben. Sie haben gesagt, Kupferstiche, ja, aber die Kupferstiche sind ja nicht mehr da.
Nein, die Kupferstiche sind nicht mehr da, aber ein großer Teil der herzoglichen Möbel waren noch erhalten, waren im Bestand. Sie wurden 2014 restituiert und dann vom Land erworben und wir sind sehr glücklich, dass wir das alles als Bestand haben konnten. Und so gehören zu Luise Friederike zum Beispiel einige Kommoden der Firma Köster aus Altona. Wir haben verschiedene Stühle, wir haben Gemälde von dem Maler Georg David Mathieu, die mit Sicherheit hier im Schloss alle gehangen haben mit all den Familien- und Herzogsporträts. Es gab schon sehr, sehr viel, was jetzt hier wieder in die Räume eingezogen ist und zu sehen ist.
Dagmar Sommer, wir gehen einen Raum weiter und das ist schon sehr blumig. Und wenn ich mir das richtig angeschaut habe, war das ehemals die Bibliothek. Ist das richtig?
Ja, das ist uns so beschrieben worden in dieser Quelle von 1803. Eine Reisebeschreibung. Ein Pfarrer namens Wundemann bereist das Land und hat Zugang zum Schloss und darf hier einmal durchgehen und beschreibt diese Räume. Und er nennt hier, dass es hier eine Bibliothek gab mit niedrigen Schränken, die Glastüren hatten. Und er hebt besonders hervor, dass es die Prachtausgabe des Philosophen Wieland, dass er die darunter gefunden hat, viele französische Werke. Und das ist also der Bildungshorizont, den wir bei Herzogin Luise hier vorfinden und beschrieben bekommen.
Und dann müssen wir natürlich über diese Wandbespannung sprechen. Blumen. Was sind das für Blumen und welche Farben? Wir sind im Radio, wir können das nicht bildlich darstellen, wir können es nur beschreiben.
Ja, die Wandbespannung ist ganz großartig. Also viele, viele Blumen und zwar sind es, passend auch zur Jahreszeit, es sind Fliederblüten und zwar dieses ganz zarte Hellila, es sind weiße Fliederblüten und es sind große, schön rote Dahlien und die sind miteinander gemischt mit grünen Ranken. Wir haben eine ganz wunderbare Fensterdraperie, also das macht diesen Raum so bunt und leuchtend und abwechslungsreich. Ja, ich bin fast geneigt zu sagen fluffig.
Warum nicht?
Ja, und das Besondere hieran ist, auch hier wurde hinter der Fußleiste ein kleines Stück Stoff gefunden. Man konnte daraus aber nicht den vollständigen Rapport, also das Muster der Wandbespannung entwickeln. Und unsere Textilfachplanerin, Frau Ines Zimmermann, die hat das Muster recherchiert und gefunden in einem historischen Archiv. Und damit konnte dann wirklich dieses Muster rekonstruiert werden. Und dazu sagen muss man auch noch, es handelt sich um einen Schinz. Das ist der einzige bedruckte Stoff, den wir hier im Schloss haben. Es ist ein Baumwollstoff und darauf wurde dieses Blumenmuster gedruckt. Und dann wurde das mit einer Wärmetechnik und vielleicht mit ein bisschen Wachs wurde der Stoff noch geglättet und etwas glänzig gemacht. Das zeichnet den Schinz aus. Der hat also, was das Muster und die Wandbespannung angeht, sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal.
Frau Dagmar Sommer, Sie haben gerade schon hochgezeigt auf den Kronleuchter. Ist das eigentlich ein Kronleuchter oder wie würden Sie es beschreiben? Der ist ja nicht so präsent wie beispielsweise im Goldenen Saal hier im Schloss. Er ist etwas kleiner und er hat grüne Blätter. Ist das Glas?
Ja, also das ist einer der ganz, ganz schönen Leuchter, der ganz besonderen, die wir hier haben. Wir sehen ein Leuchter, der gemacht ist aus Glas mit Blüten von Winden. Das ist eine Kletterpflanze mit zart lila, etwas zart blauen und rosa Blüten. Es gibt aus Glas geformte Blätter, die mit goldenen Blattadern versehen ist. Und dieser Leuchter, wahrscheinlich auch aus der Mitte oder der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, fügt sich hier natürlich ganz, ganz wunderbar in diesen Raum. Und es gibt verschiedene Vermutungen über den Hersteller. Ganz genau beweisen kann man es nicht. Es gibt drei Möglichkeiten. es könnte ein Wiener Kronleuchterhersteller gewesen sein, die Firma Lobmeier, die auch als kaiserlich-königlicher Hoflieferant den Wiener Hof beliefert hat. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Leuchter von einer Berliner Firma Karl Ferdinand Heckert stammte. Und das Dritte, das ist ein ganz interessanter Punkt, es gab auch in Ludwigslust einen Glasbläser namens Wiese, der diesen Leuchter möglicherweise gefertigt haben könnte. Und darüber gibt es einen Zeitungsartikel von 1936, wo dieser Name erwähnt wird. Also wir wissen es hier nicht genau, aber es könnte sein. Und tatsächlich ist wichtig, die Glasbläserkunst hierfür zu beherrschen. Man sieht das auch an diesen toll geformten Blättern und den Blüten und den Bemalungen dieses Leuchters. Das ist ein echter Hingucker.
Wir sind jetzt beide über eine Treppe vom ersten in das zweite Obergeschoss gegangen und stehen mittlerweile im Schlafzimmer von wem?
Wir stehen im Schlafzimmer der Erbgroßherzogin Alexandrine. Und sie heiratete 1822 vom preußischen Hof hierher. Sie heiratet Paul Friedrich. Und der Hofarchitekt Johann Georg Barker stattet eine gesamte Raumfolge für sie neu aus. Unter anderem eben auch dieses tolle grün-gelb gestaltete Schlafzimmer.
Und das Besondere in diesem Schlafzimmer ist das Bett. Und dieses Bett ist das Originalbett.
Ja, das ist tatsächlich das Originalbett. Und es konnte restauriert und identifiziert werden. Das Besondere an diesem Bett ist, dass es nach dem Vorbild des Bettes ihrer Mutter Königin Luise gestaltet und geschaffen worden ist.
Und es ist ja nicht nur ein einfaches Bett. Wir haben auch ein Podest davor und rechts und links. Ja, zwei Zylinder, die haben bestimmt eine Bedeutung, oder?
Das Ganze ist eine besondere architektonische Situation. Man muss noch mal in Erinnerung sich rufen, hier war 1903 eine glatte Wand eingezogen worden. Und aus den Grundrissen konnte man aber erkennen, dass es einen Alkoven gegeben hat. Und dieses Bett ist so in seinen Ausmaßen, dass es in einem Alkoven stehen muss. Es hätte sonst gar nicht in den Raum hineingepasst. Und dieser Alkoven konnte mit Hilfe von archivalischen Quellen, es gab Zeichnungen von dem Hofarchitekten Johann Georg Barker, und es gibt eine Skizze des Bettes. Und darauf sehen wir am Haupt des Bettes den preußischen Adler. Wir sehen, wie das Bett auf dem Podest steht. Wir sehen rechts und links am Fußende zwei säulenförmige Postamente, auf denen einstmals Vasen und wahrscheinlich mit Blumenbouquets gestanden haben müssen. Und durch die Zeichnung war es möglich, das Bettpodest zu rekonstruieren.
Und vor diesem Grün, vor dem Schlafzimmer, gibt es das gelbe Zimmer mit einer fast schon goldenen Wandbespannung. In diesem Zimmer steht ein Tisch, der sogenannte Schinkeltisch. Und da hat man sich in den vergangenen Wochen, Monaten sehr freuen dürfen über einige Details.
Ja, das ist tatsächlich so. Dieser Tisch ist geschaffen worden nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel. Das ist ein sehr, sehr prunkvoller Tisch aus feuervergoldeter Bronze, figürlich gestaltet. Rundherum und an den Seiten weist der Tisch auch besondere Hoheitszeichen auf. Das ist ein bekrönter Adler. Er trägt eine kleine Krone auf dem Kopf und er sitzt in einem Lorbeerkranz, was auf seine preußische Herkunft und auch auf die dynastische Herkunft von Alexandrine verweist. Und das Besondere ist nun ein ganz, ganz glücklicher Umstand. Eins dieser Adlerornamente war abhanden gekommen. Und durch einen glücklichen Zufall gab es jemand, der sagte, ich habe da was, das könnte zu eurem Tisch passen. Und dann gab es Jubelschreie, weil das war tatsächlich das fehlende Teil. Und heute sitzt es wieder mittig an der Stirnseite. Der Tisch ist damit also wieder vollständig.
Und derjenige, der gesagt hat, ich habe hier dieses Detail, der wohnt gar nicht so weit weg vom Schloss.
Nein, tatsächlich. Das ist jemand hier aus der Region gewesen. Und das sind immer die Besonderheiten, wenn sich noch Menschen melden, die sagen, Mensch, ich hab doch da was. Könnte das aus dem Schloss sein? Oder ich weiß genau, es ist aus dem Schloss und ich bringe es euch zurück, damit es hier wieder in der neuen Ausstellung seinen Platz findet und an seinen ursprünglichen Ort zurückkehrt.
Goldenes oder gelbes Zimmer, grünes Zimmer und dann gucken wir mal nach links. Blaues Zimmer, genau in der Ecke. Was hat es mit diesem Raum auf sich?
Das war das private und persönlich eingerichtete Wohnzimmer von Alexandrine. Dieses letzte Zimmer, dieses blaue Zimmer, war ein ganz privater Raum, der mit vielen persönlichen Bildern ausgestattet war, persönlichen Gegenständen. Die Besonderheit ist, dass dieser Raum durch eine historische Ansicht, ein Interieur von 1822, überliefert ist. Wir wissen also genau, wie dieser Raum eingerichtet war und was sie alles darin hatte. Wie zum Beispiel hinten links ein Ecksofa, das in dieser Ecke stand, Tische davor, auf der Ablage dahinter, lauter kleine persönliche Gegenstände. Und dieses Interieur war hilfreich dabei, um einzelne Elemente aus diesem Zimmer zu rekonstruieren und um die historische Anmutung dieses Raumes, soweit es möglich war, wiederzugewinnen.
Und wird der Raum wieder so aussehen, wie wir es auf den Bildern kennen, oder wird er verändert aussehen?
Wir kommen sehr weit an den früheren Zustand heran. Wir machen aber auch etwas ganz Mutiges. Wir sehen auf dem Interieur von 1822 an den Wänden viele, viele Bilder. Und die gibt es nicht mehr. Und wir hängen jetzt an der Wand nur das, was noch da war. Und das ist zum Beispiel ein vergoldeter Rahmen mit der Aufschrift Ora pro Nobis. Und das Motiv ist aber verloren. Es war eine Schutzmantel-Madonna darin. Und das war nicht wieder auffindbar, aber wir hängen den Originalrahmen an original die Stelle. Wir sehen auf der anderen Wand auch eine Madonnendarstellung nach Holbein. Das 19. Jahrhundert war eine Zeit der Kopien, auch der Raphael-Kopien, der Madonnenkopien. Das waren beliebte Motive. Und diese berühmte Madonna von Holbein sehen wir dort als Ausschnitt, als kleine Kopie. Das konnten wir erwerben. Und es hängt jetzt dort an der Stelle, wo einstmals bei Alexandrine dieses Bildmotiv gehangen hat.
Zwei Teppiche. So viele Teppiche gibt es hier nämlich nicht im Schloss. Das sind zwei besondere Teppiche.
Ja, es sind Teppiche, die auf der Grundlage historischer Quellen und Ansichten nachgewebt werden konnten. Und wir sind sehr nah an die historischen Vorlagen herangekommen. Es gab Briefe des Hofarchitekten Johann Georg Barker auf Französisch und da bestellt er bei der Teppichfirma Pierre Lefebvre et Fils in Tournai bestellt er zwei Teppiche. Und wir wussten im Schlafzimmer nur, es muss ein Teppich da gewesen sein, denn es war ein rauer Dielenboden vor dem Bett in dem Raum. Eine Prinzessin kann niemals auf einem rauen Dielenboden im Schlafzimmer umherspaziert sein. Also war klar, im Schlafzimmer muss ein Teppich gelegen haben. Und in ihrem blauen Zimmer sehen wir diesen Teppich und das Muster des Teppichs auf dem eben schon erwähnten Interieur. Und wir haben letztendlich das Musterbuch der Firma Pierre Lefebvre et Fils gefunden, und zwar als Digitalisierung in der Bibliothèque Nationale in Paris. Und da haben wir gesehen, dass in diesem Musterbuch das Muster, das es hier in Ludwigslust in dem blauen Zimmer von Alexandrine gegeben hat, dass auch dieses Muster in dem Musterbuch enthalten war, und zwar mit Maßangaben zum Mittelmotiv, mit Maßangaben zur Bordüre. Und dieses Muster war so präzise, und diese Angaben dazu, dass es uns dabei geholfen hat, zu sagen, ja, auf der Grundlage können wir uns an eine Rekonstruktion beziehungsweise an eine Nachschöpfung nach historischer Vorlage heranwagen. Und es hat sich dann auch wiederum eine belgische Weberei gefunden, die eigentlich moderne Teppiche webt. Und die haben sich bereit erklärt, ja, wir weben euch das. Und deswegen sind wir sehr glücklich, dass also dieser Teppich im blauen Zimmer ganz nah am Original wieder da ist. Im Schlafzimmer wussten wir das Muster nicht. Da haben wir aber ein historisches aus dem Musterbuch ausgewählt, das hier so ähnlich gewesen sein könnte.
Dann sagen wir noch zum Schluss die Farben. Also der Teppich in dem blauen Zimmer ist sehr rot mit einer blauen, weißen Bordüre. Und im Schlafzimmer, ja, so ein blaugrün mit roten Blumen, ein sehr dunkler Teppich.
Ja, und eine ganz tolle umlaufende Bordüre mit üppigen Rosen, die sich da so entlang schlängeln. Und es ist ein besonderes Gefühl, über diese Teppiche zu laufen. Es ist einfach nur herrlich. Man möchte selber auch sofort so einen Teppich haben.
Dagmar Sommer, auch zum Schluss an Sie die Frage. Haben Sie im Westflügel einen Lieblingsraum und wenn ja, welchen?
Ja, ich glaube, das ist das Audienzzimmer von Alexandrine. Das ist ein Eckraum, der erstrahlt in Farben, in Rot und Gelb, einer Seidenwandbespannung. Und in dem Zimmer, in dem Audienzzimmer, gab es in den Ecken zwei Ecksofas, diese Zusammenstellung der rot-gelben Wandbespannung mit den originalen Gardinenstangen, die wie Schwanenhälse geformt sind, zuzüglich der beiden nachgebauten Sofas, das ist so wunderbar. Ich glaube, das ist mein Lieblingszimmer.
Herzlichen Dank, Dagmar Sommer, dass Sie mir und uns für diese Sendung einige Räume im Westflügel ein bisschen näher gebracht haben. Es ist ein buntes Schloss, es ist ein restauriertes, tolles Schloss hier im Westflügel. Danke für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Am kommenden Sonnabend, dem 30. Mai, können sich die Besucher erstmals die neu gestalteten Räume im Westflügel, aber auch den Goldenen, den Garde und den Marmorsaal im Ludwigsluster Schloss anschauen. Sie hörten eine Sendung von Axel Seitz.
ARD Sounds.